NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Juli 1792. Franz II. Wird zum Kaiser gekrönt.
Sommer 2017. Österreich feiert den 300. Geburtstag Maria Theresias.
Maria Theresia war bereits zu ihren Lebzeiten allgegenwärtig. Sie war ein Medienstar des 18. Jahrhunderts.
Mutter des Volkes.
Die Kaiserin als Karrierefrau.
Dass sie dann so abgefeiert wird, hat mich dann auch überrascht.
Schloss Schönbrunn zeigt in mehreren Ausstellungen den Reformeifer der Habsburger Regentin und auch ihre privaten Seiten, bis hin zu den Liebesbriefen an den Ehemann, mit dem sie 16 Kinder hat.
Strategin, Mutter, Reformerin.
Frauenpower und Lebensfreude.
Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wer bei uns Bundespräsident ist. Also möglicherweise doch die Maria Theresia. Vielleicht haben wir auch gar keine Republik.
Der Wiener Historiker Hannes Leidinger warnt davor, die Herrscherin zu verklären.
Es gibt dann nicht wenige, die sich also auch selbst zu den österreichischen Eliten zählen, die sagen, das ist eine hardworking Mom, die macht alles richtig, Kinder und Geschäft. Und man möchte mit Beat Brecht fragen, bei all der Arbeit hatte sie nicht wenigstens einen Koch dabei?
Mindestens einen und ein Heer von Beratern dazu. Was die der fürstlichen Familie nicht abnehmen können, ist die Sicherung der Thronfolge. Und da sieht es in der Enkelgeneration des Kaiserpaares eine Weile dürftig aus. Aber dann, im Februar 1768, platzt Maria Theresia in eine Aufführung des Wiener Hofburgtheaters hinein.
Der Beudel hat am Burm.
Wer?
Der Beudel hat am Burm. Und sie hat es angeblich wienerisch gesagt und hat damit ihren Leopold gemeint.
Leopold ist ihr Zweitältester, der Großherzog der Toskana. Die Geburt seines Sohnes Franz ist vor allem ein Glücksfall für Maria Theresias Ältesten, den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Joseph II. Sie befreit ihn von der vergeblichen Liebesmüh, seinerseits Söhne zu zeugen.
Und da der Joseph keine Kinder hat, muss der Zweite her, der Leopold, ja, der in der Toskana sitzt, die zweite Linie sozusagen.
Eines der hübschesten Kinder, das ich je gesehen habe,
notiert eine Tante.
Er hat Verstand, ist aber ein wenig langsam.
In Florenz wird der Kaiserlehrling streng erzogen. Nichts Süßes, kaum Fleisch. Gezielte Unterbrechungen beim Spiel lehren Franz und seine Geschwister Gehorsam und Gefühlskontrolle. Weinen ist verboten.
Die Erziehung machte sie mit jenen Leiden bekannt, vor denen ihre Stellung sie bewahrte.
1784 holt der Kaiser den 16-jährigen Neffen nach Wien, um dessen Ausbildung zum ersten Diener des Staates zu überwachen.
Man entzünde in ihm als einzige erlaubte Leidenschaft Menschenliebe, Mitgefühl und das Verlangen, seine Völker glücklich zu machen.
Seitdem er seinen Posten wird bezogen haben, gehört er nicht mehr sich, sondern seinem Staat.
Er ist in körperlicher Geschicklichkeit und Haltung unterentwickelt, ein Weichling.
Sogar sein eigener Vater meint, der Bub ist nicht wirklich ehrlich, er ist hinterhältig.
Franz ist aber auch fleißig, pflichtbewusst, belesen und interessiert sich für Botanik.
Ich glaube, er wäre ein guter, etwas wortkarger Gärtner geworden.
Der Kaiser ist von der Entwicklung des Neffen enttäuscht. Er bringt es fertig, ihn vor versammelter Mannschaft als
Maschine ohne Seele
anzubrüllen. Je mehr Josef den Staatsmann Franz zu erzwingen sucht, desto ängstlicher, unsicherer erscheint dem Hofstaat der junge Mann.
Und darauf reagiert er dann mit einer so gespielten Coolness. Irgendwann legt er sich das zu und wird phlegmatisch. Und dieses Phlegma wirkt kalt.
Franz gelangt schon mit 24 auf den Thron. Schneller als erwartet. 1790 stirbt Josef. 2 Jahre später auch sein Nachfolger, Franz' Vater Leopold. Am 14. Juli 1792, heute vor 225 Jahren, wird Franz im Frankfurter Dom zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt.
Alle Augenblicke muss der Kaiser vom Stuhle herab und hinauf, hinauf und herab.
Der Krönungsakt dürfte eine Qual für ihn sein.
Sich ankleiden und auskleiden, anschmieren und wieder abwischen lassen.
Franz hasst Zeremonien.
Sich vor den Bischofsmützen ausgestreckt auf die Erde werfen und liegen bleiben, wie der gemeinste Mönch in jedem Bettelkloster.
Franz II. Gehört jetzt zu den wichtigsten Herrschern Europas und ist wie alle alten Adelshäuser geschockt vom revolutionären Aufruhr in Frankreich. Mehr noch, die Rebellen in Paris erklären Österreich den Krieg. Den Truppen, die den Franzosen im September 1792 entgegenziehen, reist auch Goethe hinterher.
Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen.
Prophetische Worte. Frankreich hält in dem Feldzug stand, radikalisiert sich. Köpfe rollen, auch der von Franz' Tante, der französischen Königin Marie Antoinette. Die Wirren bereiten einem Aufsteiger namens Napoleon den Boden und bestärken den konservativen Franz darin, dass er sein Reich auf Kurs halten muss, zur Not mit Gewalt.
Da wirkt das Schockerlebnis einer radikalisierten französischen Revolution und der napoleonischen Kriege. In den ersten Jahren kann also auch dann Franz, auch als Alleinregent, oft nur reagieren und nicht agieren. Ja?
In wechselnden Koalitionen versuchen die europäischen Mächte, die Franzosen zur Raison zu bringen. Vergeblich. Innerhalb seines Reiches lässt Franz hart durchgreifen, verschärft die Zensur, schickt Spitzel unters Volk. Überall
Jakobiner riechen und das Denunzieren vermeintlicher Umstürzler.
Schon der Verdacht, jemand könne ein Neuerer sein, kann zur Hinrichtung führen.
Gott erhalte Franz, den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz.
Josef Haydn schreibt Franz 1797 zum 29. Geburtstag eine Hymne. Heute die Melodie der deutschen Nationalhymne. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Reich des Kaisers wankt.
Das Hauptproblem ist, dass es Napoleon einfach gelingt, diese Grundbastionen der habsburgischen Herrschaft zu nehmen. Und das ist natürlich vor allem das Heilige Römische Reich. Genau darauf hat es da Napoleon abgesehen.
Mitentscheidend ist ein Separatfrieden von Preußen und Frankreich, der den Franzosen die Region am linken Rheinufer überlässt. Zur Kompensation werden rechts des Rheins viele geistliche Fürstentümer aufgelöst und mächtigeren Nachbarn zugeschlagen.
Die Zertrümmerung des Reiches hat seit Beginn des 19. Jahrhunderts ganz bedrohliche Ausmaße angenommen.
1803 muss Franz sogar fürchten, dass Napoleon ihn stürzen könnte.
Es gab ja auch viele Hinweise darauf. Also in den entsprechenden Wahlkollegien hat ja Napoleon unter anderem schon seine Verbündeten bzw. sogar seine Verwandten eingesetzt.
Unter diesem Druck entscheidet sich der sonst oft willensschwache Kaiser zu einem radikalen Schritt. Am 11. August 1804 erhebt er die habsburgischen Erbländer zum Kaisertum Österreich. Ganz gleich, was man in Ungarn oder Böhmen davon hält.
Am Schluss hat er sehr pragmatisch die Entscheidung mit den Beratern getroffen. Ich nehme einfach den Titel an, ja, den Titel des österreichischen Kaisers, ändere aber an der Rechtsstellung der verschiedenen Länder nichts. Ja.
Hier ist er nun Franz der Erste. Er bleibt aber auch Franz II. Im Heiligen Römischen Reich und ist damit der einzige Doppelkaiser der Geschichte. Auf eine Krönung verzichtet er, im Gegensatz zu Napoleon, der sich fast zeitgleich mit großem Pomp in Paris zum französischen Kaiser krönt. 1806 kommt das Heilige Römische Reich an sein Ende. Als 16 deutsche Fürsten, allen voran die zu Königen geadelten Bayern und Württemberger, den Rheinbund gründen, eine Art Vasallenallianz für Napoleon.
Im Reich ist nichts mehr auszurichten, und das sagt der Franz auch so. Er sieht keine Möglichkeit mehr. Wo sollen die Verbündeten sein? Die starken deutschen Fürsten haben sich längst zum Rheinbund abgesetzt und sind nach Paris gefahren.
Am 6. August 1806 lässt Franz seine Abdankung als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches bekannt geben und erklärt das Reich nach fast 850 Jahren eigenmächtig für erloschen.
Da hat er gewissermaßen dem Napoleon eines ausgewischt. Denn die Gefahr hätte sonst bestanden, dass möglicherweise hier Napoleon selbst oder ein Napoleonide an die Spitze eines Heiligen Römischen Reiches hätte treten können.
In meiner Macht hat es gestanden, die österreichische Monarchie zu vernichten. Was eure Majestät sind, sind sie durch unseren Willen.
Provoziert Napoleon den Österreicher. Der entschließt sich 1809 noch einmal für einen Krieg, gegen den Willen seines als Heerführer erfolgreichen Bruders Karl.
Ein neuer Krieg ist das Todesurteil für die österreichische Monarchie.
Bei Aspern vor Wien bringt Erzherzog Karl Napoleon die erste Niederlage in einer Feldschlacht bei. Doch insgesamt mündet der Waffengang in eine Demütigung Österreichs. Napoleon residiert sogar einige Monate in Schloss Schönbrunn.
Dieses Österreich ist zu dem Zeitpunkt nach dem Frieden von Schönbrunn, also 1809, eigentlich ein Mittelstaat. Ja, nicht einmal mehr Verbindung zum Meer. Es sind große Teile weggenommen worden, die Küstengebiete. Sogar in Russland musste was abgegeben werden, das damit Napoleon paktiert hat.
Österreich ist an einem Tiefpunkt. Horrende Militärausgaben haben die Staatsfinanzen zerrüttet. Frankreichs Bündnis mit Russland erzeugt größten Druck. Sein neuer Außenminister Metternich rät Franz zum Lavieren gegenüber Napoleon.
Es ist keine Zeit zu verlieren.
So kommt es, dass Franz 1810 seine Lieblingstochter Marie-Louise Napoleon zur Frau gibt.
Durch die völlige Unterwerfung unter euren Willen hoffe ich mich der Gefühle wert zu zeigen, die eure Majestät mir verspricht.
Als Vasall Napoleons muss Kaiser Franz zehntausende Soldaten für dessen Russlandfeldzug stellen. Von dem Debakel kehren nur wenige tausend heim. Napoleon ist schwer angeschlagen, doch der zaudernde Franz hält ihm zunächst noch die Treue.
Erst als ein Gespräch mit ihm dann Dresden im Vorfeld der sogenannten Völkerschlacht von Leipzig scheitert, geht man endgültig auf die Seite der Gegenkoalition Russland und Preußen über.
Die Völkerschlacht von Leipzig im Herbst 1813 setzt Napoleons Machthunger ein Ende. Und sein Schwiegervater Franz ist der Gastgeber, als man den Scherbenhaufen Europa aufzuräumen beginnt. Im Wiener Kongress überlässt Franz das Verhandeln zwar weitgehend seinem Außenminister Metternich, sagt Hannes Leidinger.
Dass er ihn da vieles machen lässt, dass er hier nicht im Vordergrund steht, zum Unterschied etwa von Zar Alexander, der direkt an den Verhandlungen oft teilnimmt, das ist richtig, aber die Entscheidung trifft er.
Vordergründig geht Österreich aus dem Kongress gestärkt hervor, dank Gebietsgewinnen und neuem Einfluss. Im Deutschen Bund erhält es die Führungsrolle. Franz hat seinen großen Moment, als er nach Napoleons endgültiger Niederlage mit dem russischen Zaren und dem preußischen König in Paris einzieht. Alle drei begründen ein konservativ-reaktionäres Bündnis, die Heilige Allianz. Dennoch,
mit diesem entstehenden Nationalismus, mit den oppositionellen Kräften, wird weder Franz noch Metternich fertig.
Österreich ist ausgeblutet, nahezu bankrott und es keimen nationale und liberale Strömungen auf. Staatskanzler Metternich versucht mit Spitzeln, Verboten, strenger Zensur gegenzusteuern. Wichtige Reformen bleiben aus.
Im Grunde genommen die Reaktion auf die französische Revolution, die zunächst in ihren hässlichen Zeiten noch verständlich war, führt schließlich in der zweiten Regierungshälfte von Franz zu einer Erstarrung, die dem Reich wirklich schadet. Es kommt nicht zu wichtigen Reformen in der Verwaltung. Die wirtschaftliche Entwicklung wird zwar teilweise gefördert, aber nicht in dem Maße.
Trotzdem, viele Österreicher lieben ihren Kaiser. Franz gelingt es, sich als Biedermann zu inszenieren, als Landesvater von Gottes Gnaden, der die Bittsteller in den Audienzen mit einem Wort des Trostes heimschickt.
Wir werden's schon machen.
In seinen späten Regierungsjahren verschwindet er meist hinter Aktenbergen.
Man muss sich ihn also tatsächlich auch schon wie den späteren Franz Josef als wienerisch, würde man sagen, als Aktensturler vorstellen. Das war nicht immer so, es gab auch einen anderen Franz, aber das hat er gelernt, diese Knochenarbeit des Bürokraten.
Oder er bereist sein Land. Manche fürchten seinen Besuch. Franz ist bekannt dafür, in Schlössern und Klöstern die Dinge mitzunehmen, die er in Laxenburg gerne ausstellen möchte. In dem Landschloss, das er mit den Jahren zu seinem persönlichen Historyland ausbaut. Franz hat aus 4 Ehen 13 Kinder, 12 davon ausgerechnet mit der Ehefrau, mit der er am engsten verwandt ist. Inzuchtbedingt sind mehrere davon gesundheitlich eingeschränkt, darunter der älteste Sohn, Ferdinand. Engstirnig auf den Erhalt der Dynastie bedacht, bestimmt ihn Franz trotzdem zum Thronfolger, der sich nur ja an Metternich halten soll.
Verrücke nichts an den Grundlagen des Staatsgebäudes, regiere und verändere nicht.
Als Franz 1835 mit 67 Jahren an einer Lungenentzündung stirbt, macht gleich darauf diese Anekdote die Runde.
Weint nicht, Kinder. Es bleibt ja alles beim Alten.
Soll Metternich demnach den schluchzenden Wienern am Kanzleramt zugerufen haben. Worauf die Menge antwortete:
Deshalb weinen wir ja.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an Franz II., der heute vor 225 Jahren zum Kaiser gekrönt wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.